Bei mir wurde da ein guter Grundstein gelegt, was das Selbstbewusstsein angeht. Die Karriere der Weißkreis war von langsamem, gesundem Wachstum geprägt.
Die Abgehobenheit, etwas Besonderes zu sein, weil man auf der Bühne Erfolg hatte, die hatte ich nie.
Ich war auch selber ein Stück traurig über das Ende der Weißkreis, aber ich hatte es ja auch selber gewählt. Ich wollte ja auch was Neues. Einmal überleg nochmal, ob du nicht vielleicht Musik als Hobby behalten willst, weil das ist ein ganz schön hartes Brot. Ich für mich weiß, dass das, so wie es ist, seine Richtigkeit hat.
Herzlich willkommen bei Gefühlt Mann, dem Podcast für mehr moderne Männlichkeit. Über Männerthemen, Männer, die Themen haben und Themen, die Männer betreffen. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Mit der ganz ehrlichen Frage, wie geht es dir, bin ich in das Gespräch mit Eddie Hünecke gestartet. Eddie ist ehemaliges Gründungsmitglied der erfolgreichsten A-Cappella-Gruppe Deutschlands, den Wise Guys. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie Eddie in den Flow kommt und wie er es schafft, den Augenblick des Lebens bewusst wahrzunehmen. Wir reden über Routinen und den Unterschied zwischen akzeptieren und lieben. Natürlich hat mich auch interessiert, wie Eddie die Erfolge der Wise Guys für sich wahrgenommen hat, wie die reine Männerformation der A-Cappella-Band auf der menschlichen Ebene für ihn funktioniert hat und in welchen Momenten seiner Karriere er pure Euphorie gespürt hat. Es geht um die Freundschaft mit Wise Guy Daniel Dan Dickkopf und ob sich sein Blick auf Freundschaften in den letzten Jahren verändert hat. Ach so, und Eddie erzählt, warum die Wise Guys wohl zu ihrem Namen gekommen sind. Auch seine Solokarriere, seine heutige Freundschaft mit Musikerkollege Tobi Hebelmann und wunderbare gemeinsame Auftritte mit Musikern wie zum Beispiel William Wahl von der A-Cappella-Gruppe Basta oder Musikkabarettist und Liedermacher Bodo Wartke sind Thema. Ich bin einige Kilometer mit dem Fahrrad zu Eddie gefahren, denn auf das Thema Fahrradfahren kommen wir auch im Gespräch, nämlich an der Stelle, als er von seinem verstorbenen Papa erzählt. Und dazu gibt es dann auch gefühlvolle Musik. Ein kleiner Hinweis noch für dich, wenn du das hörst. Beim erneuten Hören unseres Gesprächs ist mir jetzt aufgefallen, dass Eddie am Schluss erwähnt, dass er gerne mal in die Ukraine nach Kiew reisen möchte. Zu diesem Zeitpunkt ahnten wir beide natürlich noch nicht, dass das wohl in der nächsten Zeit nicht möglich sein wird. Gerne möchte ich an dieser Stelle das Friedenslied erwähnen, welches Eddie nun veröffentlicht hat. Dieses habe ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, eine Spende für Aktion Deutschland Hilft zu tätigen. Danke, lieber Eddie, für die Zeit, die du mir geschenkt hast und für die wundervolle Musik, die du mir und den Menschen seit vielen Jahren schenkst. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören der neuen Folge. Ich sage, fühl dich gut mit Eddie Hünecke. Mein Lieber, unser erstes Treffen ist schon ein bisschen her.
Ja, ich weiß gar nicht, wie lange.
Es war während Corona auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und
ja, gefühlt anderthalb Jahre oder
ja, sowas, bestimmt. Ne? Mhm. Ja. Ich habe mich total gefreut vor diesem Treffen, während und nach diesem Treffen, weil ich gedacht habe, das war so ein entspannter Austausch mit dir, so auf Augenhöhe. Mhm. Und ja, wir waren ganz offen und du hast auch ganz offen so von dir erzählt und so von deinem Leben erzählt. Das hat mich echt hat mir nachhaltig Freude gemacht. Und ich finde, wenn man so einen schönen Einstieg hatte, dann gibt es eine Frage, die im ersten Moment irgendwie ein bisschen läppsch klingt, aber ich habe festgestellt in den letzten Jahren, wenn man die ehrlich stellt und auch ehrlich zuhört, dann kann das ein sehr schöner Beginn eines Gesprächs sein. Deshalb frage ich dich, wie geht es dir gerade?
Ich bin gerade ganz froh, dass ich mich zu diesem Gespräch mit dir verabredet habe, weil das so ein, ich wusste ja noch vom letzten Mal, dass es ein ruhiges Gespräch wird und keine Hektik mit sich bringt und dass es außerdem ein wenig in die Tiefe gehen könnte. Und das ist etwas, was mir immer Freude macht und deswegen, da habe ich mich drauf gefreut und das tut mir auch gut. Ich bin ansonsten, ja, also im Großen und Ganzen geht es mir total gut und ich bin einer der wenigen Musiker, die von sich behaupten können, dass sie weiterhin Geld verdient haben in der Corona-Zeit, weil ich Online-Konzerte gemacht habe, 21 mittlerweile, zu denen ich Tickets verkauft habe, die freundlicherweise gekauft wurden, weil ich ein Membership habe, einen Mitgliedsbereich mit Leuten, die mich unterstützen und mit denen ich mich teilweise dann per Zoom treffe und sowas. Und dass mir außerdem die Schreiberei und das Auftreten unheimlich viel Spaß machen und ich mich deswegen beruflich sehr angekommen fühle. Ich bin auch privat sehr glücklich mit meiner Familie, mit meiner Frau. Und so, das ist alles ganz prima. Ich hatte trotzdem in den letzten Tagen irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu sortieren in der Gemengelage, die ich habe einfach festgestellt, es gibt so viele Informationen, habe mich da mit einem befreundeten Liedermacher unterhalten, dem Nikolai Burchardt. Es gibt so viele Informationen und die machen es uns paradoxerweise nicht leichter, uns zu informieren, sondern schwerer, weil es einfach unübersichtlich geworden ist. Mhm. Ja, und deswegen fühlte ich mich etwas verwirrt in den letzten Tagen. Aber jetzt gerade geht es mir sehr gut.
Das ist cool. Wir sitzen hier bei stillem Wasser und Kaffee?
Nee, Tee ist das. Also genau. Ich trinke auch Kaffee, aber das ist jetzt Tee.
Gut für die Stimme. Sitzen wir bei dir zu Hause. Vielen Dank schon mal, dass du mich hier eingeladen
hast. Sehr gerne.
Und ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist so dieses kollektive Chaos, was so ein bisschen herrscht. Ne?
Ja.
Was ja jetzt schon ewig, ja, fast ewig anhält. Genau, bei unserem letzten Treffen haben wir auch darüber geredet, wie es so für die Künstler ist, weil wir, kann man sagen, gemeinsamen Zeitungsartikel hatten, so ungefähr, ne?
Ja.
Wo wir beide so ein bisschen darüber gequatscht haben.
Stimmt, das hatte ich jetzt schon wieder verdrängt.
Genau. Ja, genau. Mhm. Auch so um den Wortlaut, der da drin vorkam und so. Und
das Mitleid, das darüber kam.
Ja, genau, das Mitleid, was wir eigentlich gar nicht so unbedingt haben wollten, so, oder?
Gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Zwei vorm Abgrund, oder wie hieß das
denn? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, und das war zumindest bei mir, deshalb kann ich das so nachvollziehen, was du sagst, ganz im Gegenteil. Also es war zu einer Zeit, wo es mir richtig gut ging.
Ja, total.
So, ne?
Ja. Ja. Nee, kann ich auch, wie gesagt, fast durchgängig bestätigen. Ich habe nur, also trotzdem geht's mal auf und ab und ja.
Hast du die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten, dass man trotzdem manchmal so ein bisschen gucken muss, wo und wem man erzählt, dass es einem richtig gut geht in diesen Zeiten?
Weiß ich nicht. Nee, habe ich eigentlich, ich scheue mich nicht, irgendwie zu sagen, dass es mir gut geht. Nee.
Ja.
Ja, aber ich weiß, dass es teilweise auf Überraschung getroffen hat, dass Leute dann. Aber das ist jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, auch schon wieder ein halbes Jahr her oder so. Also das. In letzter Zeit hatte ich diese Erfahrung gar nicht mehr.
Wie schön.
Ja,
man könnte sagen, du bist im Flow?
Ja, also jetzt gerade ja.
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 Ich habe in deinem Buch gestöbert.
Ach, schön.
Das ist schon ein paar Jährchen her, dass du das geschrieben hast.
Ja, das ist irgendwie 10 Jahre oder so her. Hm?
Ich habe es hier stehen. 2012, ja. Genau. Und da hast du nämlich vom Flow-Erlebnis geschrieben. Und hast gesagt, dass das Flow-Erlebnis setzt voraus, dass uns das, was wir tun, weder über- noch unterfordert.
Genau.
Das klingt erstmal total einfach, aber es ist wahrscheinlich eine ziemliche Gratwanderung. Wie kommst du in den Flow?
Also eine der Dinge, die mich eigentlich fast sicher in den Flow bringt, ist, wenn ich mir eine Stunde oder mehr Zeit nehme zum Gitarre üben.
Mhm.
Weil ich dann irgendwann einfach merke, keine Ahnung, es läuft. Es wird besser und vor allem, wenn ich das mehrere Tage in Folge mache, merke ich, dass ich mehr kann als am Tag vorher und dass mein Körper wieder was gelernt hat, weil, keine Ahnung, wie der das macht. Das ist so eine Möglichkeit, in den Flow zu kommen. Für mich jedenfalls. Mhm. Und ich glaube, dass wir alle eigentlich, du hast eigentlich jederzeit die Möglichkeit, einfach dir kurz klar zu machen, was passiert eigentlich jetzt hier gerade und wie begegne ich dem? Das ist so das große Thema auch von diesem Buch. Ne? Wie gehe ich mit der Erfahrung dieses Augenblicks um? Und wenn ich so ehrlich darüber reflektiere, wie ich das häufig mache, dann ist es oft so irgendwas von, dass ich dann eigentlich drüber nachdenke, was ich gleich mache oder was ich morgen mache oder irgendein Problem, das ich lösen will. Und irgendwie will man immer irgendwo hin. Das ist ja das, was auch die ganzen Achtsamkeitslehrer und so uns sagen. Und es gibt aber irgendwie dann die ganz einfache Möglichkeit, eigentlich zu jedem Zeitpunkt einfach nur zu gucken, was spüre ich denn gerade, zum Beispiel in meinem Körper, was höre ich. Und dass dieses ganze Feld an Wahrnehmungen zu feiern und zu begrüßen, also Isaac Shapiro, mein Lehrer, sage ich jetzt einfach mal, sagt immer, greeting this moment as the beloved, also als den Geliebten oder als die Geliebte begrüßen. Und dann, wenn ich mir dafür die Zeit nehme, und das sind ja echt nur Sekunden, dann geht auch was auf in mir eigentlich immer. Kann ich immer spüren, dass das Leben einfach in diesem Moment eigentlich total schön ist, wenn ich einfach nur mir kleine Sekunde nehme, das wahrzunehmen. Ganz unabhängig von den Umständen.
Super schön. Ja. Helfen dir Routinen dabei? Also bist du ein Mensch, der irgendwie morgens aufsteht, erstmal 20 Minuten Yoga, dann musst du eine Tasse Kaffee trinken, dann musst du in den Garten gehen. Mhm. Also sowohl im Privaten, vielleicht auch im Musikalischen, dass du da irgendwelche Routinen hast, die dir helfen?
Ja, das Problem ist da eher nicht, nee. Ich bin jemand, der, so wie glaube ich viele Künstler, eigentlich so den Reiz des Neuen liebt, ne? Und irgendwie ich fange wahnsinnig gerne Sachen an und die dann durchzuziehen und an den Routinen dran zu bleiben, und das ist das, was dann zum Erfolg führt, weiß ich auch, fällt mir schwer. Und auch beim Zähneputzen, ich habe mal irgendwo gelesen, putzen Sie mal Ihre Zähne anders. Und ich so, ich mache das jedes Mal anders.
Mit der anderen Hand, ne?
Hab ich auch mal gehört. Mit der anderen Hand, das ist natürlich wirklich sehr anders dann. Aber einfach von der Reihenfolge, irgendwie, okay. Ich habe da gar keine feste Abfolge, weil ich das irgendwie immer anders angehe und auch so, keine Ahnung, feste Wege, die ich immer wieder fahre, da nehme ich immer mal wieder einen anderen Abzweig aus Interesse und keine Ahnung. So, also ich bin... An Routinen scheitere ich eher, als dass ich mich dran erfreue.
Naja, aber wenn es dir gut tut oder dem Flow gut tut?
Ja, dem Flow tut das tendenziell gut, wobei ich weiß schon, dass es seine guten, gerade so eine Routine, wie du sie beschrieben hast, ne? Das wäre schon schön, aber habe ich nicht.
Also mir geht es oft so, dass mir auch gesagt wird, man kriegt dadurch ein bisschen mehr Ruhe in sich, natürlich, gerade durchs Meditieren, durchs Yoga machen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte und habe das noch so ein bisschen, dass ich immer Angst habe, dass durch das zur Ruhe kommen meines Geistes meine Kreativität drunter leiden könnte. So, es ist total paradox wahrscheinlich.
Ja, lieber nicht ausprobieren.
Lieber
nicht. Lieber hektisch bleiben. Du bist doch eh total ruhig. Was willst du?
Lieber hektisch bleiben, finde ich gut. Ja. Sag mal, wie hast denn du es so? Wir sitzen heute hier am Valentinstag. Das kann man, glaube ich,
stimmt,
kann man,
glaub ich, sagen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dir auch. Mensch. Ich habe heute noch gelesen, dass es in manchen Ländern auch ein Freundschaftstag ist. Ach so. Und man sich auch unter Fremden oder man begegnet sich und wünscht sich.
Aber nur, wenn man Valentin heißt.
Wahrscheinlich. Ja. Ja. Insofern haben wir beide heute da eigentlich nichts dazu nicht zu sagen. Ja. Aber ich habe mich gefragt, Thema Liebe, wie es bei dir so mit dem Thema Selbstliebe aussieht. Hast du dich lieb?
Ja, habe ich. Da ist es ja, das ist ja, also ich meine, Selbstliebe ist irgendwie ein Wort, wo viele dann erstmal so ein bisschen verschämt schmunzeln vielleicht.
Es wird oft mit Arroganz, glaube ich, auch in Verbindung gebracht, ne? Der liebt sich zu sehr oder sowas.
Ja, aber ich finde das, ich meine, interessanterweise hat da sogar meine christliche Erziehung, also mein Vater war Pfarrer und der, ich weiß noch, wie er irgendwann sagte, es heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und das geht ja nur, wenn man sich selbst auch liebt, sonst kann man den Nächsten ja gar nicht lieben. So, das war eine Erkenntnis, die sozusagen vielen früheren, so frommen Christen irgendwie ganz neu war, ne? Und meinem Vater war das wichtig. Und sich selber lieben, ich finde das ein sehr, sehr gutes Wort, weil ich meine, akzeptieren hat immer so was von, naja, ist halt so. Das ist ja auch den Moment akzeptieren, ja. Oder den Moment lieben. Und sich selbst lieben heißt für mich eben auch, dass ich ein bisschen achtsam bin bei den Selbstgesprächen, die ich so führe, weil mir auffällt, wenn ich dann irgendwie mich stoße oder irgendwas, dann beschimpfe ich mich schon mal schnell. Ich weiß nicht, ob das jemand sonst kennt. Und Stattdessen kann man ja auch, wie bei einem Kind, das man hätte dann da unterstützen und liebevoll mit sich selber umgehen. Mhm. Und das versuche ich schon zu üben, ja. Ist mir wichtig. Ich glaube, dass es eine Quelle sein kann von Zufriedenheit, ne? Und oder einfach ein wichtiger Bestandteil von Zufriedenheit, dass man sich mit sich selber natürlich auch zufrieden ist oder sich selbst liebt, ja.
Ist es was du lernen durftest die letzten Jahre, oder ist es schon immer, du hast eben deinen Papa erwähnt, ist es schon immer in der Familie gesät und geerntet worden?
Ja, würde ich so sagen. Also das ist bei uns einerseits groß geschrieben, andererseits muss ich auch selbstkritisch oder familienkritisch reflektieren, dass bei uns früher so ein gewisses elitäres Denken auch vorherrscht. Also man ist deswegen gut, weil man besser ist als andere oder weil man was Besonderes ist oder weil die anderen eben, wenn man es negativ ausdrücken will, Idioten sind. Natürlich nicht alle anderen, aber viele. Mhm. Und da das birgt eine gewisse Gefahr. Also an der versuche ich, oder habe ich die letzten Jahrzehnte auch versucht zu arbeiten. Bei mir wurde da ein guter Grundstein gelegt, was das Selbstbewusstsein angeht und was auch. Also das Wort Selbstliebe hätten meine Eltern nie verwandt, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, je länger ich drüber nachdenke, ja.
Mhm. Wenn du so von Selbstbewusstsein sprichst, jemand, der deinen Namen hört, da schwingen natürlich direkt die Wise Guys mit. Auch bei mir viele Konzerte von euch besucht und viel eure Musik gehört. Gestern noch.
Ach, krass.
In Vorbereitung, wo der Pfeffer wächst. Mhm. Hat dir dieses Gestärktsein von zu Hause in dieser Zeit geholfen, da durchzukommen mit dem Selbstbewusstsein? Du bist ja noch sehr jung gewesen, als ihr dann so richtig Fahrt aufgenommen habt, sage ich mal. So diese Anfangsphase, ich habe gelesen, dass ihr am Anfang die Schulen getingelt seid und die Aulas voll gemacht habt von 400, 500, 600, 700 Leuten und irgendwann wurde es dann immer größer. War das etwas, wo du als junger Mensch schon drauf zurückgreifen konntest, auf dieses gestärkt worden sein von zu Hause?
Ja, klar, das ist ja was schon, was in der frühen Kindheit eigentlich gelegt wird, dieser Grund. Letztlich war es dann auch so, also ich glaube, es war irgendwie uns, da würde ich jetzt mal sagen, so durch die Bank uns Fünfen allen wichtig, nicht die Erdung zu verlieren und nicht abzuheben. Ne? Und das hat, also dazu hat beigetragen, dass wir nicht raketengleich irgendwie durch eine Wetten-Dass-Sendung von jetzt auf gleich mega erfolgreich wurden. Und das ist, glaube ich, etwas, womit das Selbstbewusstsein schwer umgehen kann, vor allem wenn es dann wieder runtergeht, was unweigerlich der Fall ist, zumindest irgendwann. Also das hat geholfen und ja, klar, also da sehe ich irgendwie gar nicht, also weiß ich nicht, Selbstbewusstsein war da bei uns allen Fünfen in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Art und so, aber ja, klar, das gehörte irgendwie dazu, dass man, also ich meine, du brauchst ja, glaube ich, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, um dich auf die Bühne zu stellen. Mhm. Ja.
Und dann ist es aber wirklich gesund gewachsen bei euch einfach, ne?
Ja, absolut. Also die Karriere der Wise Guys war von langsamem, gesundem Wachstum geprägt, würde ich sagen. Ja.
Sag mal, Podcast gefühlt Mann, ihr seid ja eine Männertruppe
gewesen.
Wir waren
eine Männergruppe, genau.
Und was für eine? Habt ihr da irgendwie, bei Musikbranche kommen direkt so Klischees, vielleicht sind es auch keine Klischees, hoch wie Haifischbecken, wie, ja, da muss man sich durchkämpfen. Wie habt ihr es denn unter euch Männern tatsächlich geschafft, ja, euch zu schützen vielleicht? Jeder einzeln für sich, aber auch als Gruppe. Habt ihr euch da sehr viel miteinander ausgetauscht oder war das eher Hilfe von außen, die ihr euch geholt habt, wenn es mal nicht so gut lief? Sei es professionelle Hilfe oder sei es familiär?
Erstmal das Thema Männer, Männer, Frauen. Es war auch irgendwie immer mal die Rede davon, warum wir denn keine Frauen in der Band hätten oder so. Ich meine, das hat sich bei uns einfach so ergeben. Und wir haben, glaube ich, alle mit dieser heterosexuellen Männlichkeit auch irgendwo gespielt. Also ich glaube, das ist sozusagen ein Teil der Gruppenaura gewesen. Alles sind die Jungs. So, ne? wir wären nicht mehr die Jungs gewesen, wenn da eine oder zwei oder drei Frauen dabei gewesen wären. Und dann hätte es vielleicht auch intern Gerangel oder Wettkämpfe um diese Frauen dann gegeben, keine Ahnung. Mhm. Das hat sich in was so nie ergeben. Insofern hatten wir diese Ausformung. Also ich kann mir auch, es gibt ja ganz tolle A Cappella-Bands, die gemischt sind. Genauso wie es auch reine Frauenbands und andere reine Männerbands gibt, die auch ganz toll sind. Also das geht eigentlich theoretisch alles. Aber irgendwie für uns hat sich das so dargestellt, dass das irgendwie der für uns zumindest der richtige Weg war damals. Mhm. So, jetzt, was hast du noch gefragt? wir haben uns geschützt nach außen, haben wir uns sicherlich geschützt durch viele interne, also wir haben sehr, sehr viel auf der Humorebene miteinander kommuniziert, ne? Und auch, wir konnten auch teilweise tolle Gespräche führen. Das wurde dann, glaube ich, in späteren Jahren zunehmend in der Gesamtgruppe schwieriger, weil dann auch teilweise einfach schon so ein bisschen sich so Untergruppen gebildet hatten oder so, ne, bestimmte Konflikte dann irgendwie mitschwangen, die dann dazu führten, dass das nicht mehr so eine ganz gesunde Gruppe war, zuletzt, würde ich sagen. Also die letzten Jahre war das eben schwierig. Mhm. Und da war es dann mir noch möglich, beispielsweise mit dem Sari, mit dem ich ja bis heute sehr gut befreundet bin, mich toll zu unterhalten. Mit dem Dan dann leider nicht mehr, was irgendwie viele Jahre davor wirklich auch immer super Gespräche waren. Und das ging dann die letzten Jahre leider nicht mehr. Keine Ahnung, wir haben uns dann versucht, auch Hilfe zu holen. Ja. Wir hatten Supervision und an uns haben sich mehrere Supervisoren dann die Finger verbrannt und wurden ausgespien aus dem System und konnten nicht mehr weiterarbeiten.
Hm. Es gab ja, es wurde ja unglaublich viel geschrieben über eure Bandgeschichte, auch über das Ende der Bandgeschichte. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr so ins Detail gehen. Mich interessiert dann tatsächlich aufgrund des Podcast-Namens ja auch, wieso die Gefühlswelt war. Mhm. Und ja, angefangen von erste Konzert, du stehst hinterm Vorhang und weißt, okay, da stehen jetzt, weiß ich nicht, eure ersten Konzerte waren so hunderte Menschen, glaube ich, ne, in Schulen. Kannst du dich an den ersten richtig, ich sag mal, fetten Auftritt erinnern?
Ja, klar. Also ich kann mich also woran ich mich zum Beispiel erinnere, ist mein erster Auftritt das war dann in der Schule, als ich 14 war, als wir noch eine Schulband waren. Das war so der aufregendste, größte Auftritt für mich. Also, und ich würde mal sagen, da kommen nicht viele dran, die dann später kamen. Also weil ich, das war einfach so irre, dann zu merken, wie die Schulaula ausrastet und die uns gefeiert haben für unser Rock Around the Clock.
Mega.
Und was wir da gespielt haben. Und da habe ich halt Posaune gespielt, ja. Und ich habe dann danach bin ich einen Meter über dem Boden durch die Schule geschwebt. Das war so tagelang.
Ja.
Ja, und dann später gab es auch natürlich viele, also einzelne, wie soll ich sagen, also zum Beispiel das erste abendfüllende Konzert dann. Interessanterweise hat sich das jetzt auch bei mir nochmal wiederholt. Ich hatte von einem halben Jahr oder so, hatte ich zum ersten Mal ein irgendwie abendfüllendes Solo-Konzert. Also sonst mit dem Tobi zusammen schon viele Solo-Duo-Konzerte gemacht, aber irgendwie halt ganz allein auf der Bühne zu stehen, habe ich mich bisher abendfüllend noch nicht getraut gehabt. Mhm. Und das war dann vor einem halben Jahr soweit. Und das war auch wieder, ja, für mich unvergesslich und irgendwie irgendwie sehr cool. Sehr viel Adrenalin und sehr, sehr beglückend. Mhm. In all diesen Fällen. Also ich ziehe da die meiste Energie, glaube ich, draus aus Konzerten, aus Auftritten. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht Musiker geworden, also nur das so für mich, so Sachen zu schreiben, kann ich auch mal, aber das ist nicht das, was mir wirklich die Energie gibt, sondern das sind eher die Auftritte.
Du willst es ausleben.
Ja.
Ich habe neulich was Schönes gelesen, dass es für unser Gehirn, wenn wir Musik hören oder Musik machen, singen, insbesondere singen, ist es für das Gehirn unmöglich, Angst zu empfinden.
Ja, witzig.
Das fand ich ganz schön.
Ja, klar, ich meine, kein Wunder, dass, weiß ich nicht, die Sklaven in Amerika gesungen haben auf den Feldern und sowas, ne?
Mhm.
Oder ja, klar.
Ja, und das sind dann diese schönen Momente, wenn Menschen, die auf die Bühne gehen, sagen, nach dem ersten Ton war die Angst weg. Mhm. So, völlig logisch, ne? Dass das funktioniert auch so. Ja, finde ich echt schön. Konntet ihr, nochmal zurück zur Männertruppe, konntet ihr damals nach den Konzerten, weil du gerade so schön sagtest, du bist geschwebt, einige Tage lang, konntet ihr eure Gefühlswelt auch innerhalb der Männergruppe teilen? Also sowohl die Fröhlichkeit, die Euphorie nach einem Auftritt, als auch vielleicht dann andere Emotionen, die so hochkamen?
Das weiß ich nicht mehr, wie das da in den 80ern war. Also, weißt du, Mitte der 80er Jahre haben wir uns da über Gefühle unterhalten als Teenager. Ich glaube eher nicht. Das war geil, irgendwie sowas, wenn wir schon geäußert haben. Später war das dann anders und mir war das als junger Erwachsener schon auch wichtig, da eine Sprache zu finden. Und bis zu einem Grad ging das, ich finde das so, dass ich da jetzt offener geworden bin, so mit den Jahren. Ja. Mhm. Und dass ich da mehr zulasse, mehr äußere, mehr auch verschiedene Emotionen auch zulasse. Also ich finde es auch irgendwie immer wichtiger, dass man das nicht wertet, sondern irgendwie das, was an Gefühlen da ist, ist da. So, fertig erstmal.
Glaubst du, das hat was damit zu tun, dass du so deine eigene Musik jetzt entdeckt hast als Solokünstler, dass du da auch mehr deine Gefühle ausdrückst?
Ja, bestimmt. Also das hängt zusammen. Ich kann ja nicht die Kausalität jetzt sagen, welche Richtung da vorherrscht, aber das hängt auf jeden Fall zusammen, glaube ich schon. Ja.
Du hast eben was gesagt aus deinem Elternhaus, dass es da oft den Zusammenhang gab zwischen... Du bist etwas Besonderes, fast ja sogar schon wertend, wenn du sagst, die anderen sind nicht so besonders wie du.
Das schwang so manchmal so mit.
Ja, genau.
Fürchte ich.
Gab es da in den Hochphasen, ich sag mal deiner Karriere, eurer Karriere, gab es da Momente, wo du entweder in dem Moment oder rückblickend sagen würdest, da habe ich echt aufpassen müssen, nicht, wie man so schön sagt, abzuheben?
Also... Das sind irgendwie zwei unterschiedliche Stoßrichtungen von Abgehobenheit. Das eine ist dieses Gefühl, ich bin irgendwie was Besonderes, Klammer auf. Und das heißt notgedrungen, dass eben es nicht so viele besondere Menschen gibt. Es gibt schon auch noch andere besondere Menschen, aber es gibt auch eine ganze Menge Menschen, die irgendwie ganz gewöhnlich sind. Und damit nicht so viel wert irgendwie. Das wurde so natürlich nie so ausgesprochen, aber das ist so ein bisschen ein elitäres Gefühl, das ich von zu Hause mitbekommen habe und was ich glaube, mit einem Teil der Wise Guys auch geteilt habe, weswegen wir auch diesen Namen uns selbstironisch gegeben haben, weil wir so gesehen wurden von Mitschülern und Lehrern. So, und die Abgehobenheit, etwas Besonderes zu sein, weil man auf der Bühne Erfolg hatte, die hatte ich nie. Die hatte ich, glaube ich, wirklich nie. Wenn ich so mich reinversetze, wie ich dann so geschwebt bin über den Boden nach diesem Auftritt oder nach anderen Auftritten später, ich kenne es ja auch heute, das ist eher ein Gefühl von Verbundenheit. Das ist eigentlich kein abgetrenntes Gefühl, das ist eher ein verbundenes Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, alle lieben mich, Klammer auf, ich liebe auch alle. Also das war dann so, da hätte jetzt natürlich was daraus werden können vielleicht, aber irgendwie, das ist für mich einfach eine andere Geschichte. Also und wir haben uns eben auch von Anfang an immer Kontakt nach den Konzerten auch mit dem Publikum. Anfangs einfach waren das Freunde, mit denen wir uns dann noch zusammengesetzt haben und Käse gegessen, Wein getrunken haben. Und später waren es dann mehr so Autogrammstunden und so Fotosessions mit den Fans nach den Konzerten. Aber es war jedenfalls nie so, dass wir dann ins Hotelzimmer gegangen sind und eine Linie Koks gelegt haben. Das gab es nicht. Also weder das eine noch das andere. Und ich weiß nicht. Also ich glaube, vor dieser Art Abgehobenheit durch den Auftritt haben wir uns mit dieser Publikumsverbindung sicherlich geschützt, aber wie gesagt, ich verbinde das auch gar nicht so mit dem Gefühl.
Kannst du das mit dieser Verbindung noch ein bisschen beschreiben? Also ich kann mich da reinfühlen, weil ich das selber kenne, wenn ich auf der Bühne stehe, dass man Menschen dann auch manchmal in die Augen guckt und in dem Moment auch spürt, dass der genau das spürt, was ich auch spüre.
So, genau. Also, ne? wenn ein Konzert richtig gut läuft, dann gibt es Momente oder ganze Zeiträume, in denen ich mit dem ganzen Publikum, das da ist, irgendwie in eine Schwingung zu gehen scheine. Und dann, es ist eben auch, ja, ich kann ja nicht sagen, dass ich das mache, sondern dass das, was da entsteht, und das ist übrigens auch beim Schreiben so im Idealfall, das kommt dann wirklich so durch mich durch, irgendwie so erlebe ich das. Und in Konzertsituationen kann man vielleicht sagen, durch uns durch, also durch alle, die da sind oder die so. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, wenn ich mir die Euphorie, die dann nach dem Konzert da ist, das ist ja nur eine verlängerte Euphorie von während des Konzertes. Mhm. Also nichts anderes irgendwie, ist nicht so, ja, geschafft. So, sondern
die Energie schwingt weiter.
Die Energie schwingt weiter. Und das ist eben dieses Verbundenheit, dieses Verbundenheitsgefühl, das würde ich sagen, ist ein großer Teil davon. Natürlich auch so die Freude darüber, ja, sich zusammen an etwas freuen zu können. Aber auch einfach die Freude an der Musik, irgendwie also die reine Freude an diesen Schwingungen, keine Ahnung. Mhm. Ja, es ist eigentlich, geht das ein bisschen über Worte hinaus wahrscheinlich, ne?
Ja, wie gut, oder?
Ja,
dass
klar.
Dass es endlich mal was gibt, was wir Menschen vielleicht dann doch nicht so mit unseren Worten zumindest beschreiben können, die wir so kennen. Ich habe in meinem Umfeld mal ein bisschen nachgefragt. Ich habe erzählt, dass ich dich treffe. Und da gab es so ein paar Leute, die gesagt haben, ach, das ist ja cool. Ach, wollte ich schon immer mal fragen. Und dann kamen so Fragen.
Ja, cool.
Und ich habe dir dann mal was mitgebracht. Mein Bruder zum Beispiel, Bastian, hat mir gesagt, Eddie hat ja mit Dan damals diese Piraten-Kinderlieder geschrieben, gesungen, gemacht. Und seit 9 Jahren hören meine Kids die immer beim Fingernägel schneiden. Erleichtert enorm die Sache, hat er gesagt. Schön. Und daraus resultiert so ein bisschen die Frage, was verbindest du mit diesen Liedern und wie wichtig war oder ist dir das, Kindern Musik zu vermitteln?
Ja, ich habe ja 4 Kinder und nicht nur denen, sondern auch in der, weiß ich nicht, ab und zu, wenn das sich ergibt, Schulklassen oder Kindergartengruppen oder so, Musik zu vermitteln, ist mir irrsinnig wichtig, weil es einfach auch ein Riesenbestandteil meiner Kindheit war, Musik zu hören und Musik zu machen, was im Idealfall irgendwie dasselbe ist, ne? So, also direkt mitsingen. Singen ist so wichtig für die, glaube ich, geistige Entwicklung oder überhaupt Entwicklung. Und das wird natürlich am aller einfachsten und am besten, am stärksten, am tiefsten im Kindesalter angelegt. Ja, klar, also deswegen fand ich die Idee super, komm, wir machen eine Kinderlieder-CD, wir singen doch sowieso für unsere Kinder immer die. Also die ursprüngliche Idee von Dan und mir war, wir machen eine CD mit den alten Liedern, singen die nochmal a cappella ein, so alte traditionelle Lieder. Und dann, wir könnten auch ein paar eigene dazu machen und dann haben wir, beziehungsweise vor allem dann Dan auch, der damals eben viel mehr schrieb als ich. Mittlerweile schreibe ich, jetzt bin ich woanders irgendwie künstlerisch und schreibe selber sehr, sehr viel. Aber damals habe ich mich da mehr so rangehängt und ein bisschen hinterhergehechelt. Dann kamen diese selbstgeschriebenen Lieder und das freut mich natürlich total, dass das deinem Bruder zusagt oder auch anderen Leuten, die dann Fingernägel schneiden, ist eigentlich auch ein schönes Thema für so ein Lied. Und ich habe jetzt auch übrigens, genau, ich habe jetzt auch bei Tobi, der macht auch, also mein Bühnenkompagnon, der macht eine Kinderlieder-CD, die jetzt, glaube ich, zu Ostern rauskommen soll. Mhm. Unter dem Namen Papa Müsli macht er das, so heißt die CD und so heißt Tobi, glaube ich, in diesem Projekt. Da habe ich auch sehr gerne mitgemacht und dennoch ist das jetzt nicht mein Hauptthema. Ja. Ich mache irgendwie Lieder für alle. Freue mich riesig, wenn da Kinder im Publikum sitzen, die daran Freude haben, aber ich möchte nicht Kinderliederonkel sein. Das ist irgendwie nicht meine Berufung.
Aber das ist schön ausgedrückt, eben wie wichtig das für eine Entwicklung ist, gerade dann eben bei Kindern. Er hatte mir dann auch geschrieben, ob du das wüsstest, dass dieser erste Teil zum Beispiel bei YouTube über 11 Millionen Klicks hat.
Das ist super krass.
Mindestens die Hälfte werden von ihm.
Das ist echt genau. Super krass.
Ja. Ja, aber das zeigt einfach, ne, dass das die Kinder total interessiert und anspricht. Ich habe neulich, haben wir einen neuen Stundenplan bekommen. Mein Sohnemann ist jetzt 9. Mhm. Ich hatte es schon immer ein bisschen, ich finde es nicht so schön, wenn man auf diesen Stundenplan guckt und sieht, man hat einmal die Woche Musikunterricht. Ja. Tatsächlich war es bisher zweimal die Woche und jetzt wurde eine Musikstunde gestrichen. Es gibt jetzt nur noch eine Stunde Musik, die dann, glaube ich, auch irgendwie direkt vorm Sportunterricht ist. Da muss man dann eh schon früher los. Das heißt, man hat, wenn es hochkommt, 40 Minuten Musikunterricht. Ja. Finde ich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das fehlt tatsächlich, ja.
Na klar.
Deshalb super, dass du das ein bisschen supportest. Eine liebe Freundin von mir, Laura, ist selbst Sängerin und Musical-Darstellerin und hat mir gesagt, dass sie selbst viele Shows spielt und natürlich auch gleiche Shows spielt. Yeah. Also 5-mal die Woche die gleiche Show. Und ihre Frage fand ich ganz gut. Sie hat sich gefragt, ob ihr damals bei den Wise Guys oder ob du vielleicht heute, vielleicht auch mit Tobi zusammen, ob es so Insider-Dinger gibt, die ihr auf der Bühne macht, die das Publikum im besten Fall noch nicht mal merkt, die euch aber den Abend entspannter, spannender, lustiger gestalten lassen, um sich halt so ein bisschen da immer so ein bisschen selbst zu pushen. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie, wenn es um Moderationen geht, dass sie dann vorher einen Zettel gezeigt kriegt, ganz kurz bevor sie auf die Bühne geht, wo ein Wort drauf steht, völlig abgefahrenes Wort, was sie irgendwie an diesem Abend einbinden muss. Gibt es da irgendwas, was du hast?
Also das ist eine super spannende Frage für mich, weil das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Nämlich, wie schaffe ich es als Künstler, der, habe ich jetzt im Moment nicht das Problem, 100-mal im Jahr dasselbe Programm spielt, da frisch zu bleiben. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich 1900, ich glaube 98, im Milowitsch-Theater stand und wir hatten 6 Abende, das Konzert, das auf irgendeiner Live-CD auch veröffentlicht worden ist. Und ich merkte, wie ich dabei war, rückwärts zu zählen. Ne? Noch 8 Lieder, noch 7 Lieder. Und ich mir dann dachte, Moment, das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was ich mit meinem Leben tun will, so rückwärts zählen. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema im Moment sein.
Ja.
Und ich habe mir damals dann angefangen, also ich hatte nicht die Möglichkeit, ständig zu variieren, weil wir waren eine Band, die darauf angewiesen war, dass nicht einer anfängt zu improvisieren in den Nummern. Wir haben feste Arrangements, das ist bei den meisten Ensembles der Fall. Wir waren außerdem nicht so dafür bereit, dass wir in den Moderationen improvisieren, also nur in sehr engen Grenzen. Und das ist jetzt anders, das ist jetzt mit Tobi anders. Tobi und ich haben beide ein Interesse daran, dass es nie gleich ist. Und das müssen wir nicht versteckt machen, das machen wir ganz offen. Und können also uns sozusagen in den Moderationen ganz frisch und ganz frech und ganz spontan die Bälle zuspielen und uns ins Wort fallen und eben sehen zu, dass es wirklich sowieso von Abend zu Abend anders ist. Und das können wir auch ein Stück weit innerhalb der Musik machen. Aber damals habe ich dann angefangen, ich habe dann überlegt, ob ich aufhöre oder ob ich versuche, durch diese Krise durchzukommen und das zu meistern. Und eine der Tricks, die ich dann gefunden habe für mich, war, dass ich versucht habe, von Abend zu Abend mir einen anderen Schwerpunkt zu setzen, worauf ich jetzt besonders achte. Intonation, Atmung, Verbindung mit dem Publikum, Genauigkeit der Bewegungen, Timing. Also viele Parameter, die so einen Auftritt verbessern können und die letztlich dazu dienten, mich in dem Moment präsent zu machen, weil ich ja wirklich interessiert war an dem, was ich da mache und statt in meinem Kopf eine Einkaufsliste abzuspulen. Das ist das, woraus ankommt, dass du in dem Moment das, was du da machst, lebst. Ne? Mhm. Und irgendwann ist in mir der Knoten geplatzt und ich kann von mir sagen, dass ich dann auch beim 3000. Mal von Sing mal wieder oder Ruf doch mal an, das sind nun gerade auch die Hauptstimmen, die ich habe, aber auch bei Nebenstimmen, die ich gesungen habe, jetzt ist Sommer, es mir zumindest immer wieder gelungen ist, auch präsent und wirklich da zu sein und wirklich in Kontakt zu treten. Es gibt ein Dreieck, Bühnen mit Sänger, also das gibt es dann, ist kein Dreieck, wenn man solo auf der Bühne steht, aber wenn dann noch jemand anders ist und Publikum. Mhm. Und das bildet ja so ein Dreieck. Und das wirklich zu spüren, die ganze Zeit die Verbindung zu halten zu beidem, zu allem, das ist eine hohe, das ist auch, ich kann man sagen, jetzt auch ein Trick, aber das ist letztlich auch das Resultat von irgendwie präsent sein. Und irgendwie, wenn all das klickt, ne, dann bist du wirklich da und dann musst du gar nicht jetzt irgendwie irgendwas Abgefahrenes machen, damit es anders ist als das Mal. Das wird von selber anders. Es ist, so ist es ja, wenn wir genau genug hingucken, jedes Mal anders. Mhm. Es ist nicht gleich. Mhm. Und es ist eigentlich über diese Täuschung wegzukommen, dass es gleich wäre, dass eine große Herausforderung ist, wenn das Programm eben gleich ist, wenn die Inhalte gleich sind. Das ist ja die Herausforderung, die jeder Schauspieler hat, wenn er einen Text spricht. Ich meine, ich sage jetzt hier was ich mir sozusagen in diesem Moment denke und das dann mein Mund formuliert, ohne dass ich vorher weiß, welche Wörter kommen werden eigentlich, sondern ich habe den Gedanken gefasst, ne, und das Sprachzentrum macht das. Und das, wenn ich jetzt dieselbe Formulierung wiederholen müsste und nochmal wiederholen und morgen wieder, dann ist es die große Herausforderung des Schauspielers, das mit Leben zu füllen und das sozusagen, dass es eigentlich irgendwie wirklich präsent ist. Also das ist eine Riesenaufgabe und finde ich sehr, sehr spannend, da dran zu bleiben.
Ja, und wieder das im Moment sein.
Wieder das im Moment sein, unbedingt. Ja, ja.
Wie schön.
Und so, weil warum soll Laura sonst auf der Bühne stehen, wenn sie keine Lust hat dazu?
Ja, ist das was du damals vermisst hast? Du hast gerade gesagt, wenn du heute mit dem Tobi auf der Bühne stehst, ja, wahrscheinlich habt ihr ein Grundkonzept, ihr wisst, welches Lied wann kommt, wobei man das ja vielleicht auch mal irgendwie umschmeißen kann.
So, genau.
Aber hat dir das damals wahrscheinlich dann irgendwann gefehlt, oder?
Ja.
Dass ihr schon in so einem totalen Konstrukt gewesen
seid? Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich immer mal wieder so ein bisschen versucht aufzubrechen, aber habe dann auch keine Mittel und Wege gehabt da und wusste ja auch nicht genau, wie das geht. Also es war ja auch nur so am Suchen und hatte das Gefühl, ich würde eigentlich gerne, ich weiß noch, dass ich ein, zwei Mal gesagt habe, also ihr könnt mir ruhig ins Wort fallen, ne? Hat sich aber keiner so wirklich getraut, also vielleicht ein, zwei Mal, aber das war dann irgendwie, ja.
Weil du einfach Dynamik reinbringen wolltest.
Ja, ich finde, das macht wahnsinnig Spaß, wenn man merkt, beim Moderieren fallen sich Leute ins Wort oder es passiert irgendwas Spontanes und man merkt das ja auch, das Publikum schätzt das. Ich schätze das selber wahnsinnig, wenn ich sowas mitkriege. Ich mag Impro-Theater unheimlich gerne und ja, das war schon eine Sehnsucht, die da war, aber jetzt auch nicht so, dass ich wusste genau, wie man das umsetzen kann. Das kann ich erst jetzt sagen.
Interessant ist tatsächlich, dass wenn ich da so an meine Erlebnisse mit den Wise Guys denke und auch oft während einem Programm eure Konzerte öfter besucht habe, dass ich das deshalb so oft gemacht habe, weil ich eben genau das empfunden habe, dass es jeden Abend völlig anders ist.
Cool. Ja.
Also klar kannst du irgendwann sagen, jetzt kommt das Lied, weil das haben die davor gesungen. Dann warst du schon
das
mit im Summen oder im Schnipsen drin. Aber für mich ganz persönlich war gerade bei euren Konzerten immer dieses, da ruft jemand was aus dem Publikum, du gehst drauf ein, Sari macht einen Witz drüber. Also ich habe das interessanterweise genau andersrum empfunden.
Ja, ja, schön. Also vielleicht habe ich da auch jetzt mehr den Blick auf die, sagen wir mal, Elemente oder Zeiten, wo das mir fehlte. Und natürlich gab es das. Also ich erinnere mich auch an absolute Sternstunden in der Richtung. Ich weiß noch, wie Clemens und zwar am Tag nach oder vor dem größten Konzert, das wir hatten, nämlich 2007 auf den Pollerwiesen, 70.000 Menschen wegen Evangelischer Kirchentag bei uns im Konzert. Und dann am Tag davor, glaube ich, oder am Tag danach, das weiß ich nicht mehr, im Senftöpfchen-Theater vor 180 Leuten. Und da hat Clemens ein Gedicht von Busch wahrscheinlich rezitiert und hat uns vorher Rollen zugeteilt. Also ich war dann der Fuchs und keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, es waren irgendwelche Tiere. Und dann haben wir das, weil wir so Impro-Übungen auch gemacht haben als Schauspieltraining, haben wir das quasi umgesetzt, was er da zitiert hat. Und das war zum Schreien komisch. Ich weiß, meine Schwester war im Publikum und hat nicht glauben wollen, dass wir das nicht einstudiert hatten. Aber es war eben so gut, weil es spontan war. Mhm. Klar, gab's. Ja, hätte ich gerne noch viel, viel mehr. Hätte, es war alles wunderbar.
Ja, klar.
Und jetzt freue ich mich, dass ich in einem Kontext bin, wo ich noch mehr davon so umsetzen kann.
Ja, wie toll, ja. Ich würde auch das Thema Wise Guys damit so ein bisschen abschließen, wie ich eben schon sagte. Man kann sehr viel darüber lesen. Es gab, da haben wir uns beim ersten Treffen auch drüber unterhalten, eine Doku über euch, die, glaube ich, relativ zum Ende entstanden ist oder sogar das Ende so dokumentiert hat,
genau.
Tatsächlich. das war für viele ja, die das gesehen haben, irgendwie dann auch sehr tränenreich, ja, weil das dann so endgültig war. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch den Sonntag, 16. Juli 2017 nochmal rausgepickt.
Ja.
Euer allerletztes Konzert ist das gewesen, soweit ich weiß, im Tanzbrunnen.
Ja.
10.000, 15.000 Menschen wahrscheinlich auch passen da, glaube ich, rein.
Ja.
Was mir dann jedes Mal so eine Gänsehaut macht und ich dachte mir, okay, wenn das schon bei mir rüberkommt, ich war weder auf der Bühne noch im Publikum, also ich war nicht live dabei, war dieser Moment beim Song Wir werden euch vermissen, das Lied ist zu Ende und es geht weiter, weil das Publikum einfach weiter singt.
Mhm, ja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie lang das YouTube-Video ist, aber ich glaube, mindestens 3 Minuten lang geht dieser Refrain immer immer weiter.
Das ist ja echt krass, ja.
Und ihr steht da irgendwie Arm in Arm und die Kamera schwenkt jedem so ganz nah ins Gesicht, um die Emotionen einzufangen.
Ja.
Vielleicht eine ganz einfache Frage, vielleicht aber auch eine schwere Frage. Welches Gefühl hat in dem Moment bei dir überwogen? Welches Gefühl war da wirklich am präsentesten bei dir?
Boah, also um offen zu sein, ich kann mich an diesen Moment nicht mehr erinnern, weil wir haben ja dieses Lied irgendwie 160 Mal vor Publikum gesungen. Und wir hatten, das war wirklich dieses letzte Jahr, die Abschiedstour. Da haben wir nochmal sehr viele auch Zusatztermine reingenommen, weil Konzerte ausverkauft waren, weil Leute noch mehr sehen wollten und so. Wir wollten die Zeit nicht nach hinten ausdehnen, aber wir wollten so viele Auftritte dann da reinnehmen, wie es ging. Und deswegen, wie gesagt, wir haben das immer wieder gesungen. Also ich kann das jetzt nur so ein bisschen versuchen, das Konzentrat da zusammenzunehmen und ja, es war natürlich Trauer, die ich mitfühlen, wie gesagt, man fühlt ja dann schon, was Leute da fühlen. Ne? Die Trauer, die sie gefühlt haben, habe ich auch gefühlt. Ich war auch selber ein Stück traurig über das Ende der Wise Guys, aber ich hatte es ja auch selber gewählt. Ich wollte ja auch was Neues und deswegen war ich in diesem Trauerprozess woanders als Leute, die das da frisch erlebten. Deswegen, mir war auch gleichzeitig sehr, sehr bewusst, dass die Zeit sehr konfliktreich war in diese letzten 2,5 Jahre und deswegen war es auch immer auch schon eine gewisse Erleichterung darüber, dass es nun zu Ende geht. Das mag schwer zu verstehen sein, aber so war es und ja, es schwang so viel mit, also das. Und das weiß ich noch nicht mal, ob ich das alles benennen kann, was dann so eben gruppenintern so mitschwang an Ausgesprochenem und aus Unausgesprochenem. Und ja, ich glaube, es war, also in dem Fall würde ich dann vielleicht sagen, es war eine große Emotionalität. Das ist natürlich letztlich irgendwie eine Klammer. Und man, ja, welche Emotionen hast du ja gefragt? Also, aber sicherlich waren da Trauer dabei, es waren auch, war auch ein Stück weit Erleichterung, es war auch teilweise auch Wut dabei und Vorfreude und Freude und Freundschaft auch und ja, alles Mögliche.
Völliges Chaos im Kopf.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde das schön, was du gerade gesagt hast, weil das nochmal diese Verbindung beschreibt, von der wir eben gesprochen haben. Dass du Trauer gefühlt hast, aber vielleicht noch nicht mal nur die eigene über das Ende, über,
ja,
wir waren jetzt Jahrzehnte unterwegs, sondern auch eben die Trauer von den Menschen, die da einfach auch irgendwie, ja, man sieht es ja auch heute, ne, wenn man irgendwie bei dir bei Social Media durchscrollt, Menschen, die in den Kommentaren schreiben, deine Musik, eure Musik begleitet mich, seitdem ich so und so viele Jahre alt bin. Ne? Das finde ich schön, dass du sagen kannst, du spürst das, was die anderen spüren und nimmst das auf. Und
na klar, das ist ja irgendwie ein Teil dieser Aufgabe, auf der Bühne zu stehen, finde ich, dass man das bündelt, fokussiert und spiegelt, was der Saal gerade fühlt.
Ja. Keine Freundschaft ist tiefer in meinem Leben verwurzelt als die mit Daniel. Das hast du auch in deinem Buch geschrieben.
Ja.
Das ist ein Thema, du bestimmst selbst, wie viel du darüber erzählen möchtest, natürlich. Es wurde ja da auch viel geschrieben, viel spekuliert. Gerade in dieser Doku, du hast gerade auch Wörter wie Wut, unausgesprochene Dinge irgendwie in den Mund genommen. Möchte gar nicht so sehr auf eure Freundschaft speziell eingehen, aber ich habe mich gefragt, wie sich dein Bild von Freundschaft vielleicht auch durch diese Zeit verändert hat. In welche Richtung und was dir heute vielleicht in Freundschaften wichtiger ist als damals? Oder gibt es da etwas, wo du sagst, das sind die gleichen Parameter, aber vielleicht ist man auch vorsichtiger geworden in einer Freundschaft? Also wie hat sich Freundschaft für dich verändert?
Also für mich ist eigentlich ehrlich gesagt nach wie vor wichtig in einer Freundschaft, dass man ehrlich zueinander ist und dass man sich genug Raum gegenseitig gibt. Ne, es gibt dieses Bild von den Stachelschweinen, die befreundet sind und die eben den richtigen Abstand finden, um dass sie Wärme einander geben, aber dass sie einander nicht pieksen. So. Mhm. Das ist natürlich und das empfinden Menschen nun mal unterschiedlich. Dieser ideale Abstand, das muss jeder für sich finden. Das gilt auch natürlich für eine Liebesbeziehung. Also für jede Form von Beziehungen, dazu zählen Freundschaften. Ja, für mich ist es so, ich akzeptiere den anderen so, wie er ist. Der akzeptiert mich so, wie ich bin. Wir haben Spaß zusammen, wir können über Sachen lachen zusammen. Wir erleben Sachen zusammen, wir haben deswegen auch gemeinsame Erinnerungen. Und wir können auch unterschiedlicher Meinung sein und akzeptieren den anderen dann so, wie er ist. Und an der Stelle sind Daniel und ich dann ein bisschen gescheitert, weil dieses Akzeptieren dann nicht mehr ging, irgendwie, weil das dann zu persönlichen Verletzungen geführt hat. Aber eigentlich mein Bild von Freundschaft hat sich, glaube ich, gar nicht so großartig verändert. Also ich bin auch nicht irgendwie enttäuscht von der Menschheit oder von der Freundschaft allgemein. Also das ist für mich das ist für mich etwas, was passieren kann. Ich habe für mich versucht, dazu zu lernen. Klar. Und bin eigentlich froh, dass ich da diese Gelegenheit hatte, auch so viel auch zu lernen, wo ich sage, nee, das hier kann ich nicht akzeptieren. Da ist für mich Schluss. Da muss ich dir widersprechen und ich weil ich dazu eigentlich von meiner, ja, erstmal dazu neige, irgendwie so harmoniebedürftig zu sein. Haben wir viele, glaube ich, von uns Weißgäste geteilt, Harmoniebedürftigkeit irgendwie zu haben, aber dann eher zu sagen, ja, ist okay, komm, mach mal so. Mhm. Und das versuche ich jetzt weniger zu tun und mehr bei mir zu bleiben. Mhm. Und meine, da vielleicht sind wir wieder bei Selbstliebe, das wichtiger zu nehmen und hoffentlich in Egoismus zu verfallen.
Ja. Thema bei dir bleiben. Lass uns mal in deine eigene Musik ein bisschen mehr eintauchen. Ja. Du bist seit 2017 als Solokünstler unterwegs. Solokünstler, beziehungsweise sehr, sehr oft mit dem Typ im blauen T-Shirt unterwegs. Ja. Mit dem lieben Tobi, den hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Als ich mir so Sachen von dich angeguckt habe, Videos, ihr bringt einen unglaublichen Humor rüber, finde ich, auch in euren Songs. Ich habe mir gestern noch das Lied mit über Freundschaft angehört, da haben wir es wieder, mit Sari zusammen, wo Tobi so völlig anteilnahmslos während des ganzen Musikvideos im Hintergrund steht als Barkeeper. Ja. Und dann aber zum Schluss, wir verraten jetzt nicht zu viel, ich verlinke das mal im Podcast,
okay,
dann doch noch eine sehr, sehr tragende Rolle spielt im Hintergrund. Und hast jetzt wieder eine Männertruppe sozusagen, wenn auch ein bisschen kleiner. Mhm. Ist das eine Freundschaft mit Tobi? Ist das was Berufliches? Und wie siehst du das so mit ihm jetzt gerade?
Das ist absolut eine Freundschaft. Und das ist uns auch beiden wichtig. Und ich finde es gerade ganz angenehm, weil wir auch so die Kultur eingeführt haben, eben auch dezidiert uns Zeit zu nehmen füreinander irgendwie, also dass wir über die Beziehung sprechen, über Dinge, die wir gut finden und über Dinge, die wir nicht so gut finden. Das ist was ich mitgenommen habe aus der Wise Guys Zeit, dass das einfach, ja, dass es einfach gut ist, diese Sachen offen anzusprechen, so früh wie es geht, ne? Also weil sich eigentlich in meiner Erfahrung in jeder Beziehung Sachen ergeben können, die einen stören und die dann, wenn sie unausgesprochen sind, ein Problem werden können, wenn sie ausgesprochen sind, häufig irgendwie einfach schon ihre Macht verloren haben, weil sie im Licht sind und dann manchmal auch praktische Lösungen ermöglichen oder auch nicht, aber es ist einfach dann ausgesprochen. Wir waren von Anfang an nicht einfach nur Kollegen, sondern ich habe den Tobi gefragt, ob er sich vorstellen kann, bei mir auf der Bühne mitzuspielen, weil ich das Gefühl hatte, dass das gut passen könnte. Ne? Der war hier Klavierlehrer meiner Kinder und ich habe gemerkt, dass da so eine Humorebene ist, die ganz gut funktioniert. Und dann habe ich ihn irgendwann, haben wir ihn oft hier zum Kaffee gehabt und mit ihm gequatscht und so. Also im Anschluss an den Unterricht oder wie auch immer. Und dann hat er mir auch mal ein, zwei Mal selber Sachen am Klavier gezeigt, als ich ihn gefragt habe. Und dann, als ich dann diese Frage gestellt habe, so hast du Lust auf die, jetzt kannst du dir das vorstellen? Und dann hat er auch direkt ja gesagt. Und das war eben eigentlich unverändert auch zu jetzt, nur dass wir uns jetzt viel, viel besser kennen, schwang da schon so was Freundschaftliches mit. Mhm. Also es ist irgendwie bescheuert, ne? Weil ich auch immer, ich bin eigentlich Verfechter davon, dass man das trennt, beruflich und privat. Und jetzt arbeite ich mit dem Tobi, ich arbeite unter anderem mit meinen Kindern als dem Team in meinem Videostudio. Und das ist alles andere als Trennung von Beruf und privat. Aber man kann vielleicht auch ich versuche die Ebenen dann zumindest zu trennen.
Ja. Und das klappt gut für dich?
Ich bin damit jetzt die letzten Jahre sehr gut gefahren, weil ich denke, ja, doch, es geht dann, wenn man die Dinge offen anspricht, die da sind. Und jetzt hatte ich vielleicht auch einfach Glück, keine Ahnung. Also jedenfalls klappt es im Moment ganz gut.
Okay. Ja. Genau, wir haben es jetzt schon gesagt, du hast schon Lieder mit Sari gemacht, du bist mit ihm gut befreundet, ihr fahrt zusammen in Urlaub. Ich habe neulich gesehen, dass du auch mit Bodo Wartke zusammengearbeitet hast oder auch immer noch tust. Ich glaube, da verbindet euch auch eine Freundschaft. Wohnzimmerkonzert mit William Wahl,
ja,
der damals oder heute noch A Cappella-Gruppe Basta,
ja, ja,
die man als Fan, kann ich jetzt auch wieder sagen, dann eher immer so, ja, bist du Basta oder bist du Wise Guys?
Ja, ja, ja,
das
ja.
war so Stones und Beatles so ungefähr. Und je mehr ich das bei dir so in den letzten Jahren mitbekomme, gefällt mir dieser Gedanke, dass du vielleicht das von damals wieder so ein bisschen miteinander alles verbinden möchtest, ist da was dran? Also, dass du auch gerade die ehemaligen Wise Guys-Mitglieder, ich sag mal Klammer auf, nicht alle, Klammer zu, aber dass du die wieder so ein bisschen um dich scharst, auch der Clemens ist mal mit dir musikalisch wieder zusammengetreten.
Ja, Andrea auch. Mhm. Also, ich schar die ja nicht um mich, aber ich hab null Probleme damit, mit den Musik zu machen. Also im Gegenteil, ich freue mich darüber. Und Sari war ja letztes Jahr mit mir auf Tour sogar 2 Wochen lang. Das wollen wir nächstes Jahr wiederholen. Und mal sehen, es ist auch ein anderes Projekt noch mit anderen ehemaligen Wise Guys in Arbeit, aber da kann ich noch nichts verraten. Und mit dem William, das war auch schön. Ich habe auch damals schon irgendwie mich gegen diese Pseudo-Feindschaft ausgesprochen. William, wir haben das ja thematisiert in einem Konzert, wo der hier genau. online da war. Der William fand das, hat dann gesagt, ja, da waren wir damals, müssen wir, also der war da ganz selbstkritisch irgendwie und auch bemüht zu sagen, dass das ein Publicity-Stunt von deren Seite aus war, wo muss man aber auch sagen, bei uns auch durchaus der eine oder andere darauf aufgesprungen ist und wir haben das irgendwie auch dann mitgenommen, glaube ich. Also ich brauche das. Es entspricht mir so gar nicht, diese Konkurrenzgeschichten in Musikbusiness. Auch so dieses ganze Haifischdenken, so, dass man ja immer wieder hört, ich nehme an, dass es das gibt. Und aber es gibt ja so viele verschiedene Branchenausprägungen und irgendwie Unterberufe. Ich für mich kann das nicht bestätigen. Also ich habe das nicht so erlebt bisher. Dass natürlich, also dieses Wise Guys Buster-Ding war schon so das höchste der Gefühle, wo dann irgendwie der Manager damals von Buster dann seine Kontakte zum Express und so nutzen konnte, um Schlagzeilen für seine Band zu generieren, ne? Besser als Wise Guys und so.
Bisschen befeuert hat.
Ja, genau. Das war dann schon aufregend. Aber irgendwie, ich für mich braucht das gar nicht.
Was macht das Vergleichen mit uns? Was glaubst du?
Ja, also nicht viel, ne? Es macht irgendwie die Sachen, die man vergleicht, eher kleiner. Also ich neige ja auch dazu, dann es befeuert dann sowas wie Neid, Missgunst. statt sich zu respektieren und voneinander zu lernen und inspirieren zu lassen. So, mhm. Das würde ich mir eigentlich mehr wünschen. Mhm. Und ich habe auch gar nicht vor, also da jetzt irgendwie irgendjemand auszuschließen aus diesen ganzen, also ich habe ja viele Gäste jetzt gehabt schon bei den Online-Konzerten und da kommen jetzt tolle Musiker dazu, den Nikolai Burch hat es eben schon erwähnt, Liedermacher aus Wuppertal, ehemals aus Köln. Und da kommen andere tolle Leute und das ist für mich irgendwie, je mehr, desto lieber, ist doch toll.
Mhm. Ja, auch da wieder Thema Musik verbindet einfach. Ne?
Voll.
Ja. Bist du zeitlich noch ein bisschen
kein Problem. Wie viel haben wir denn?
Vakant? Jetzt haben wir 20 vor 1.
20 vor 1, ja, kein Thema.
Wenn es für dich passt.
Ich sollte vielleicht mal ganz kurz einmal auf Toilette gehen zwischendurch, wenn du schon hier...
Na, alles gut, lass das Mikro hier.
Ich gehe auf Toilette einfach laufen lassen.
Mich würde noch ein bisschen interessieren, wie es früher bei euch zu Hause war, in musikalischer Hinsicht. Wart ihr musikalischer Haushalt?
Ja, total.
Mhm. Ja. Das heißt, das wurde da schon gesät. Was wurde bei euch musiziert? Was konnte man für Klänge hören als Nachbarn?
Also wir hatten gerne Nachbarn. Mein Vater war Pfarrer, mein Vater war aber auch Thomaner. Also als Junge hat er im Thomanerchor in Leipzig gesungen und da in dem Internat gelebt und hat die Sangeskultur dann sozusagen mit in die Ehe gebracht, weil er seine Frau, meine Mutter, kennengelernt hat als seine Begleitung. Also die hat Klavier gespielt und ihn begleitet und er hat da Schumann-Lieder und sowas gesungen. Und er hatte auch eine Zeit lang das vor, beruflich zu machen, hat sich dann aber doch für die Theologie entschieden. Und irgendwie 50 Jahre später stand ich vor demselben Dilemma, witzigerweise. Also ich habe ja auch mal Theologie studiert. Und
erfolgreich abgebrochen.
Und erfolgreich abgebrochen, genau. Während mein Vater Pfarrer wurde und wir waren dann, ich habe 4 ältere Geschwister, ich bin das Nesthäkchen und die spielten alle möglichen Streich- und Blasinstrumente klassischer Natur und da wurde Hausmusik gemacht bei uns. Und mein Zimmer grenzte mit einer halben Wand ans Musikzimmer und ich bin oft als Kind eingeschlafen mit zu den Klängen von irgendwelchen Geschwistern, die da Musik machten. Mhm. Das war traumhaft schön. Ich fand es wirklich super schön und es hat mich natürlich musikalisch irgendwie auch geprägt. Und das andere, was mich geprägt hat, war die Chorarbeit, die mein Vater dann gemacht hat. Der hatte einen sogenannten Singkreis, also es war eigentlich so ein Gemeindechor. Dann wurden die Geschwister eingespannt. Ich war noch zu klein, aber ich war dann dabei bei den Proben. Die waren bei uns zu Hause und ich bin dann am Anfang da noch rumgekrabbelt und saß dann später dabei, habe dann quasi intuitiv Notenlesen gelernt und Stimmen mitgesungen. Und also A Cappella Gesang war einfach von vornherein da. So. Mhm. Und ja, deswegen, also so im Bereich Klassik und Mehrstimmigkeit war ich sozusagen voll ausgebildet, ohne dass ich da irgendwas für tun musste. So, ich hatte dann keine Lust, Instrumente zu lernen. Ich habe Geige versucht, nicht gemocht. Später Klavierunterricht bei meiner Mutter gehabt und dann als Teenager immer so ganz keinen Bock gehabt da drauf. Und dann habe ich Posaune gelernt und da zum ersten Mal Kontakt zu so, in Anführungsstrichen, etwas aktuellerer Musik gehabt. Das war dann Rock'n'Roll oder so Gospel oder sowas. Und das hat mich total gekickt. Und dann habe ich so halt als Teenager da den Kick gekriegt und dann im Endeffekt sofort eine Bläsergruppe in der Schule gegründet. Und das war die Keimzelle der Wise Guys. Also das war dann so, ab da ging das dann mit Wise Guys weiter. Ich habe dann auch von Anfang an da die Arrangements geschrieben, ohne dass mir das einer gezeigt hätte, wie das geht. Das
toll.
War ich irgendwie einfach so, hä, ja, schreibt man halt auf, was sie da spielen muss, so ist doch klar.
Das zeigt wieder, was diese musikalische Entwicklung bei kleinen Kindern dann schon ausmacht. Ne?
Ja.
Klavierunterricht von der Mutter, geht das gut?
Nee, oder? Das ging gar nicht gut. Nee. Gar nicht. Ich war dann unmotiviert und wieder borstig und ich glaube, schlimmere Teenagerphasen hatte ich nie als in diesen Klavierstunden.
Deine Mutter auch nicht wahrscheinlich.
Ja, die fand das, glaube ich, auch nicht so toll. Das haben wir dann irgendwie wieder sein lassen.
Ja. Und du hast es gerade nur ganz kurz, oder wir haben es ganz kurz angerissen, Theologiestudium, mal ausprobiert, dann aber doch abgebrochen. Wie fand dein Vater das?
Ja, genau, der war Pfarrer und dann nachher Superintendent. Fand das, also ich habe zuerst VWL, noch kurz zurückgespult. Ich habe Posaune so studiert, dass ich dann ganz gut war und überlegte, das zu studieren. Und da hat er mir einen der seltenen Ratschläge gegeben. Er war so da nicht häufig mit Ratschlägen zur Hand und hat gesagt, nee, hör mal, überleg nochmal, ob du nicht vielleicht Musik als Hobby behalten willst, weil das ist ein ganz schön hartes Brot, sich das dann zu verdienen als Musiker. Und dann habe ich das versucht als Hobby zu behalten und das ist dann irgendwie doch zum Beruf geworden. Mhm. Ich habe dann erstmal Volkswirtschaftslehre, sozialwissenschaftliche Richtung studiert und habe dann gewechselt auf Theologie, weil mir klar wurde, das ist eigentlich das, was ich ausüben will, nämlich den Beruf, so wie ich den bei meinem Vater kennengelernt hatte, sehr menschenzugewandt, sehr verbindend, sehr praktisch und gleichzeitig mit vielen Gesprächen in die Tiefe ging. Das ist halt was mich schon immer irgendwie auch fasziniert hat. Weißt du, bei einem Seelsorgegespräch kannst du wirklich, da ritzt du nicht einfach nur vom Wetter, sondern da geht es wirklich darum, was treibt sie denn gerade um? So, ne? Oder Leute kommen, die Probleme haben, so wie zum Psychologen. Und das finde ich schon spannend. Aber ich habe dann im Endeffekt die Zeit nicht gefunden, es wirklich fertig zu studieren, vor lauter Weißgeist und Kinder. Also ich hatte dann irgendwann 3 Kinder und dann habe ich das Studium 2008 endgültig an den Nagel gehängt.
Und das war dann für deinen Dad aber, weil er gesehen hat, das funktioniert mit dem Hobby nicht. Es ist ja der schönere Weg vom Hobby zum Beruf als wieder zurück, ne? Also wenn du es hauptberuflich machst. Das wäre dann ein Scheitern gewesen, aber als er dann gesehen hat, ja, das funktioniert, war das für ihn so ein bisschen Beruhigung dann oder hätte er das schon gehabt? Ja, also
mein Vater war immer war mir eigentlich meistens peinlich, der war sehr stolz auf mich und hat fremden Leuten im Zug hat er dann gefragt, kennen Sie die Wise Guys? Ja, ich bin der Vater von dem einen. Der war sehr stolz drauf und deswegen fiel ihm das, glaube ich, dann nicht ganz so schwer, als ich dann eben gestehen musste, dass ich aufhöre.
Okay.
Obwohl er hätte es, glaube ich, schon ganz schön gefunden, wenn ich in seine Fußstapfen gefolgt wäre. Aber das war alles okay.
Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, er hat dir nicht so viele Ratschläge gegeben. Mhm. Was er aber gemacht hat, ist dir das Fahrradfahren beizubringen. Mhm. Und du hast letztes Jahr einen schönen Song veröffentlicht, Fahrradfahren.
Auf einer leisen Seitenstraße vor vielen, vielen Jahren lernte ich von dir als kleines Kind das Fahrradfahren. Du hieltst mein Rad am Sattel fest und liefst neben mir her. Plötzlich merkte ich, ich fahr allein, da hält mich keiner mehr. So lernte ich die Freiheit kennen, schon als kleines Kind, und spürte, dass wir frei sein wollen, solange wir am Leben sind. Das Denken ohne Stützräder, das brachtest du mir bei. Wenn andere sagten, hier geht's lang, war das für dich einerlei. Frei, völlig frei. Frei, völlig frei. Ja, genau. Das ist ein Moment, an den ich mich noch erinnere. Es gibt auch ein Foto von dieser kleinen Straße, wo das passiert ist, wie er eben hinter mir her lief und mich das Fahrrad am Gepäckträger hielt und dann fuhr ich und dann drehte ich mich irgendwann um und da war keiner, der das festhält und ich fuhr ganz alleine und dieser Moment, da war ich so stolz, dass ich das bis heute weiß. Da werde ich 4 Jahre alt gewesen sein oder vielleicht 5, aber ich glaube 4. Und hat auch meinen Geschwistern das Fahrradfahren beigebracht, hat auch teilweise den Kindern meiner Schwester zum Beispiel das Fahrradfahren beigebracht. Da gibt es auch Fotos von.
Ich fand das so ein schönes, als ich das Lied gehört habe, ich fand das so ein schönes Synonym für, du hast es auch, oder singst es ja auch, es bedeutet für dich Freiheit,
ja.
Wind in den Haaren. Ja. Fand aber auch so schön, wie du es in dem Lied verpackt hast, dass du dir selbst zum Beispiel die Frage stellst, da wo mein Papa gerade ist, gibt es da eigentlich Fahrradwege? Mhm. Ich frage mich, trägst du einen Helm? Oder ist es dir immer noch egal, was die anderen sagen? Genau, und du hast geschrieben, du hielst mein Rad am Sattel fest und liefst neben mir her. Plötzlich merkte ich fahre allein, da hält mich keiner mehr. Mhm. Das war jetzt von der Intonation, glaube ich, nicht richtig, aber du kennst deinen Text. Wie ist es heute für dich, wenn du als erwachsener Mann, als Lebenspartner, als Papa, der seinen Kindern auch wiederum das Fahrradfahren beigebracht hat, wenn du merkst, im Leben mich hält gerade niemand, oder gibt es da immer was, was dich hält?
Ich nehme das mal als Frage, die auf meinen Glauben zielt. Und das ist ja durchaus so, dass ich das auch diesen ganzen Bereich mit meinem Vater verbinde, weil der irgendwie so, darüber haben wir auch zu Hause gesprochen, über Glaubensfragen oder sowas. Und seltsamerweise war es immer so, dass ich schon, ich hatte als Kind drei Träume, die mir, in denen ich gestorben bin und wo es aber ein sehr schönes Gefühl war und wo ich die Sicherheit mitgenommen habe, so dass es irgendwie weitergeht. Oder dass es irgendwie, und diese Sicherheit ist mir dann irgendwann so ein bisschen abhanden gekommen, dass es irgendwie weitergeht. Aber ich habe die Sicherheit nach wie vor, dass es so, wie es ist, richtig ist. Also das ist irgendwie mein Urvertrauen, mein Glaube ist, ich weiß nicht, was los ist. Keiner weiß, was ob es einen Gott gibt. Diese Worte, wenn ich die forme, ob die irgendeinen Sinn ergeben. Aber ich für mich weiß, dass das, so wie es ist, seine Richtigkeit hat. Das reicht mir auch mittlerweile komplett, weil ich werde nicht hinter den Schleier des Todes sehen können, bis ich nicht da bin. Ich habe da aber tatsächlich, also gut, jetzt bin ich auch noch nicht uralt, aber ich weiß eigentlich, dass das jeden Tag passieren kann. So, aber ich hatte tatsächlich nicht so eine wahnsinnige Angst vor, weil mich irgendwie, ja, irgendwie ich mich vielleicht daran gewöhnt habe, auch da mich gut zu fühlen mit dem Gedanken. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo wir viel zu wenig Kontakt haben zum Tod und zum Sterben. Also was heißt viel zu wenig? Viel, viel weniger als früher. Und das ist eigentlich irgendwie meiner Meinung nach unnatürlich. Und gerade Röde Orm gelesen. Kennst du das Buch?
Nee.
Das ist total geil. Das ist so ein Wikinger-Buch. Das ist jetzt mittlerweile 80 Jahre alt, aber es ist ein Abenteuerbuch. Sehr unterhaltsam zu lesen. Und die so wie das da beschrieben wird, wie die ans Sterben gingen, das gehörte einfach dazu. So, wurde nicht so ein riesen Hickhack drum gemacht. Man starb irgendwann und vielleicht waren es 10 Jahre früher, vielleicht später. Es war halt so. Also das Buch ist wahnsinnig brutal. Ich kann mit Brutalität überhaupt nicht umgehen, aber das ist wie ein Comic. Ich finde es lustig. Also das ist ganz witzig, das Buch. Kann ich sehr empfehlen. Die Abenteuer des Röde Orm. Mhm. Wie kam ich da drauf? Also mich hält das in aller Regel. Ich natürlich auch nicht in aller Situation gleichermaßen, aber doch irgendwie das Gefühl habe, das ist schon so richtig, wie es ist. Das wird schon stimmen. Also ich glaube, wir modernen Menschen laufen viel rum mit dem Gefühl, irgendwas ist falsch. Irgendwas ist eigentlich die ganze Zeit falsch. Ich muss dieses Problem lösen.
Weil uns das natürlich auch von außen sehr oft suggeriert wird. Ne? Sei es von Medien, Nachrichten, die auf uns reinprasseln. Natürlich können wir auch da entscheiden, konsumieren wir das oder nicht oder in welchem Maße. Aber das erzeugt natürlich eine innere Unruhe und immer dieses Gefühl von Rastlosigkeit und das Gefühl von, irgendwie muss er ja noch mehr kommen und noch mehr sein.
Ja, genau. Und irgendwie muss, und dann schaltet sich unser Verstand ein, der im Problemlösen sehr gut ist. Ne? Aber die Probleme, das Problem des Todes oder des Lebens wird unser Verstand nie lösen können.
Ja.
Deswegen heißt es ja auch in diesem christlichen Segen, deine Liebe, die höher ist als jede Vernunft. Also das ist einfach, da gibt es was Höheres. So. Und das trägt mich.
Und in Situationen, wo du spürst, dass du das ein bisschen verlierst, kannst du dir das zurückholen? Und wenn ja, wie? Dieses Urvertrauen, was ja dann scheinbar schon in dir drin ist, was in uns allen ist.
Ich muss jetzt irgendwie wirklich überlegen, wann ich das letzte Mal in Bezug darauf in eine ernste Krise geraten bin. Und ich kann mich da gerade nicht dran erinnern, aber vielleicht lüge ich mir da auch in die Tasche. Also es wird nicht immer da sein. Aber und mir geht es ja nicht immer gut. Es ist fast eher so, als würde ich wenn ich den Kontakt zu diesem Gefühl oder zu dieser Sicherheit verliere, dann geht es mir nicht gut. Aber wenn ich eigentlich mir diese Sicherheit in Erinnerung rufe, dann geht es mir wieder gut, unabhängig eigentlich von den Umständen. Das ist eher so rum.
Mhm.
Ich glaube eigentlich, das hängt auch wieder mit diesem im Moment sein, weil wirklich in diesem Moment wäre wirklich, oder wenn ich mich da wirklich reinversetze und reinspüre in diesem Moment, dann ist eigentlich kein Problem da.
Mhm.
Das ist irgendwie eigentlich immer nur so ein Konstrukt. Ich muss jetzt irgendwas ändern. Ja, muss ich? Weiß ich nicht. Wenn ich genug entschleunige, dann muss ich vielleicht gar nichts ändern.
Ja, und wie du eben sagtest, man geht sofort ins Rationale, anstatt mal in sich rein zu fühlen.
Ja, genau.
Ne? Nicht drüber nachzudenken, sondern reinzuspüren.
Ja. Ja, und das Rationale ist halt ständig am Problem lösen und damit problemfokussiert, leider weniger.
Ja.
Auch teilweise vielleicht lösungsfokussiert, wenn man gut drauf ist, aber weniger jetzt Genuss im Sinne von fließen lassen, Liebe spüren,
ja.
Orientiert.
In dem Song Fahrradfahren singst du, das Denken ohne Stützräder hast du mir beigebracht. Fand ich super, ein super schönes Bild. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, ne? Also ohne diese Sicherheit. Naja,
eigentlich, ja. Also eigentlich geschrieben habe ich das eigentlich, weil mein Vater, meine ich, doch in der Lage war, relativ unabhängig zu denken. Also es geht mir da schon wirklich ums Denken. Aber eigentlich auf einer tieferen Ebene beschreibt das noch viel schöner, das, worum es gerade eben ging.
Mhm. Wie versuchst du deinen Kindern Freiheit beizubringen?
Ja, indem wir sie frei sein lassen. Also,
wie macht ihr das?
Also wir setzen, ich glaube, wenn du mit Kindern umgehst, also wenn du mit kleinen Kindern umgehst, musst du Grenzen setzen. Und diese Grenzen sollten klar sein.
Mhm.
Die Grenzen bestehen zum Beispiel da, wo sie jemandem wehtun wollen oder mir wehtun wollen oder wo sie Sachen kaputt machen wollen, was jedes Kind mal ausprobiert. Und dann ist es mir wichtig, gewaltfrei, aber ganz klar Grenzen zu setzen und sie innerhalb dieser Grenzen komplett machen zu lassen, was sie wollen. Und dann ist es in Ordnung, wenn ich mal keinen Bock habe auf irgendwas oder wenn ich, was auch immer, worauf die gerade Lust haben, ist dann in Ordnung, bis sie an eine solche Grenze stoßen, wo sie was tun, was verkehrt ist. Das ist für mich Freiheit, weil eine absolute Freiheit in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich gerade Lust drauf habe, irgendwie eine alte Frau zusammenschlage, die sollte es nicht geben. So. Da müssen wir schon sehen, dass wir in einem Kontext leben. Und ich bin auch gar nicht sicher, ob die Freiheiten, die wir uns in dieser auf massive Selbstverwirklichung ausgerichteten Gesellschaft geben, ob die nicht eigentlich oft zu groß sind, ja, weil wir natürlich mit meinem Lebensstil ja die Freiheit von zukünftigen Generationen verletze, wenn wir über Klimawandel nachdenken. Oder wenn ich an die Tierhaltung denke, je nachdem, was ich konsumiere, auch die Freiheiten von anderen Wesen verletze. Aber grundsätzlich finde ich, dann, wenn man sich sozusagen die Grenzen klar gemacht hat, dann wirklich der inneren Stimme zu folgen und das heißt, dass ich meinen Kindern irgendwie kein schlechtes Gewissen mache dafür, was sie sich gerade entscheiden.
Und ihnen auch vielleicht so viele Erlebnisse und Erfahrungen wie möglich zu ermöglichen, ne?
Ja, klar, also jedenfalls die, auf die sie Lust haben, ja.
Mhm.
Ja.
Welche Erfahrung möchtest du in deinem Leben noch machen? Du hast so viel erlebt. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich noch finden?
Witzig, mir fällt jetzt ein, ich habe ja das Lied Sansibar und ich würde wirklich gerne mal irgendwann nach Sansibar, ich war da noch nie. Und auch da, ich weiß nicht, ob ich mir das einfach rein finanziell irgendwann mal leisten kann, weil ich möchte nicht ganz alleine hin. Und auch da, ich würde auch so gerne noch reisen. Ich habe gerade gestern, als ich Röde Orm nämlich gelesen habe, habe ich geguckt, wo der da rumgefahren ist und der war nämlich in der Nähe von Kiew.
Mhm.
In der jetzigen Ukraine. Und dann habe ich da das auf Google Maps gesucht und habe dann so Fotos gesehen und gedacht, boah, diese ganze Ecke da, Osteuropa, interessiert mich total, würde ich eigentlich gerne, da kann man ja auch mit dem Zug hinfahren, das ist dann nicht so klimaproblematisch wie Sansibar.
Oder mit dem Fahrrad.
Ja, das wäre natürlich auch mal ein größerer Ausflug. Also so, es gibt schon so Sachen, Gegenden, die ich gerne noch erkunden würde und Sachen, die ich gerne erleben würde, gerne mit der Vicky zusammen, meiner Frau. Und wenn das nicht mehr passiert, bin ich aber im Frieden damit. Früher musste ich immer noch unbedingt noch die Weltreise machen, die ich mir irgendwann eigentlich als 20-Jähriger nehmen wollte und wegen den Wise Guys dann erstmal aufgeschoben habe und dann nie gemacht habe. Und jetzt bin ich damit im Frieden. Wenn ich morgen tot umfalle oder heute, dann habe ich ein tolles Leben gehabt, das ist gar keine Frage.
Und gibt es so Gegenden in dir, wo du sagst, es gibt so ja einfach Themen, die ich für mich noch finden möchte?
Also ich vermute mal, wenn ich jetzt so... Ich vermute mal, dass es noch Themen gibt, vor denen ich Angst habe, mich denen zu stellen. Und da vielleicht will ich da irgendwann auch noch hingehen. So jetzt, so im Moment sind es eher so, weiß ich nicht, ach ja, weißt du, irgendwie das und ich würde gerne also noch irgendwelche Sachen erleben oder so. Also so jetzt innere Bereich. Ich habe das Gefühl, dass ich mich ganz gut erkundet habe schon und da gespannt bin einfach, was noch kommt. So, ja.
Offen sein.
Ja, offen sein und gleichzeitig auch so irgendwie glücklich sein und da einfach mit dem zufrieden sein, was da ist. So, ne?
Ich habe noch zwei schnelle Fragen für dich. Vervollständige mal diesen Satz. Im Vergleich zu heute hätte ich mich vor 20 Jahren nie getraut,
Lieder zu schreiben über so Themen, die mich so, also auf diese Weise, keine Ahnung, solche Lieder zu schreiben.
Stell dir mal vor, du sitzt mit deinem 80-jährigen Ich hier auf der Couch und das 80-jährige Ich möchte dir liebevoll etwas mit auf deinen Weg geben, der ja dann noch kommt. Was würde dir dieses 80-jährige Ich vielleicht sagen, mitgeben?
Du machst das schon.
Schön. Danke, dass du das mit mir gemacht hast. Ich wünsche dir
sehr gerne, danke dir.
Weiterhin einen schönen Tag und bis bald mal.
Bis bald, alles Gute dir und auch unseren Hörern und
danke,
Hörerinnen.
Danke, danke. Bis dann.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, teile diese Folge bei Instagram oder Facebook und berichte gerne mal, wo du den Podcast gerade gehört hast oder was dir besonders an dieser Folge gefallen hat. Außerdem freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn du magst, dann sende mir doch gerne mal einen Vorschlag, welchen Mann ich unbedingt mal in meinen Podcast einladen sollte. Ich sage, fühl dich gut und bis bald.